Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Und ich bin in Hamburg und mein Gast ist heute ganz weit weg und zwar in Spanien, in Sevilla. Dorthin ist Isabel García vor einigen Jahren ausgewandert. Und Isabel gehört zu den besten Kommunikationstrainerinnen, die ich im deutschsprachigen Raum kennengelernt habe. Und neben all ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung, ihrer Offenheit bringt sie eine wunderbare und spannende Eigenschaft mit. Sie hinterfragt nämlich allgemeingültige Annahmen. Und es ist wahnsinnig wichtig, denn häufig zeigen sich die Dinge ja wirklich erst hinter der Fassade. Aber dafür braucht man natürlich auch Mut und auch das Können, genau hinter diese Fassade schauen zu können. Sie hat viele Bücher geschrieben. Ihr jüngstes Buch, das sie veröffentlicht hat, das gibt es auch als Hörbuch und das kann sie sehr gut. Sie ist nämlich auch Sprecherin. Der Titel dieses Buches heißt »Ich spreche traumasensibel«. Und als ich davon das erste Mal gehört hatte, na, da war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob ich persönlich und oder beruflich etwas mit diesem Buch anfangen kann. Aber bereits nach dem ersten Kapitel wusste ich, hier kann ich eine sehr wertvolle neue Perspektive dazulernen und kennenlernen. Es mag mir nicht immer in den Kram passen, aber der neue Blick kann wirklich viel verändern. Und das hat er auch. Meine Hündin Emma übrigens, die hat heute auch sehr sensibel reagiert. Es gab nämlich mal ein unbekanntes Geräusch hier im Haus und da hat sie natürlich sofort gebellt. Und ich habe sie deutlich und kurz gebeten, damit aufzuhören, weil alles in Ordnung ist und sie keine Angst haben muss. Aber ich glaube, Emma kommt ja sowieso einige Male in meinen Podcasts vor, also auch heute nicht so richtig schlimm. Und Isabel hat auch einen süßen Hund, das ist der Pablo. Viel Spaß also mit zwei Menschen und zwei Hunden in Hamburg und Sevilla. Isabel, wir kümmern uns heute um Konflikte in der Kommunikation und damit auch um Beziehungen. Und dabei ist es ganz egal, über was für Beziehungen wir reden. Wir könnten über Interviewbeziehungen im Podcast sprechen, wir können über familiäre Beziehungen sprechen, bis hin zu Liebesbeziehungen. Denn dieses Thema trifft sozusagen alle. Und da spielt ein Zustand aus meiner Perspektive eine entscheidende Rolle. Es geht um das Stresstoleranzfenster. Und du beschreibst es in deinem Buch und in deinem Hörbuch ganz wunderbar. Und vor allen Dingen fügst du noch ein weiteres Bild hinzu oder ein Beispiel, wie man es noch besser verstehen kann. Was ist das Stresstoleranzfenster und welches bessere Bild nutzt du dabei?
Das Stresstoleranzfenster soll ganz kurz und knapp dabei aussagen, wenn wir drin sind, ist alles gut. Wenn wir draußen sind, ist doof. So, jetzt mal ganz knapp. Und es wurde beim Stresstoleranzfenster nach Daniel Siegel ganz häufig, also ganz tolle Bücher, großartiger Autor und Wissenschaftler. Und gleichzeitig hat er eben häufig das Wort Stresstoleranzfenster genommen. So, und ich wünschte, die Idee wäre von mir, tatsächlich habe ich das von Verena König und ich weiß gar nicht ganz genau, ob es jetzt von ihr ist oder ob sie es auch von irgendwo her hat. Auf alle Fälle hat sie denn einen Fluss daraus gemacht, denn die sprechen immer nur von zwei Seiten und da kommt sofort meine Logik und sagt, warte mal, ein Fenster hat vier Seiten, das geht nicht auf. Wo, in welcher Seite, links, rechts, oben, unten fliege ich raus? Und die sprechen immer nur von zwei Seiten, wo wir rausfliegen können aus diesem sogenannten Stresstoleranzfenster. Und da das schon so gängig ist, habe ich es gelassen, habe aber gesagt, es ist aber eigentlich ein Fluss. Ja, es ist eigentlich ein Fluss. In der Mitte des Flusses ist alles prima, ist alles Sutsche, wir können paddeln, ich kann mit dir irgendwie Spaß haben, ne, schwimmen, was weiß ich, sprechen. Nur am Rand wird es dann gefährlich und dann könnten wir rausfliegen.
Weil am Rand dicke Steine sind, vielleicht irgendwelche Strudel, die uns runterziehen können. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Hindernisse, die dort von früher liegen. Also irgendwelche Bootswracke oder sowas, auf die wir stoßen können. Das ist so ein bisschen die Idee und das Bild dahinter, ne?
Genau, die Idee, das Bild dahinter ist eben, was mich so beeindruckt hat, als ich meine eigenen Traumafolgen aufgearbeitet habe, war einfach, dass ich vorher ja so sehr an mir gearbeitet habe, dass ich doch verdammte Axt eine der besten Kommunikationsexpertinnen werde. Ja, früher waren ja immer die Nummer eins sein das Ziel. Ist es mittlerweile nicht mehr. Ich bin aber immer noch gut. Und ich habe eben versucht herauszufinden, wie kann ich das werden und habe mich so geärgert, wenn ich trotzdem rausgeflogen bin aus diesem Stresstoleranzfenster und dachte, da hast du so kindlich, damals habe ich zu mir kindisch gesagt, so kindisch reagiert. Hast bei dem Interview eben nicht gut mitgemacht, warst dann, hast dann auf Status gemacht oder warst da, hast mit Humor alles überspielt oder du hast einen Sprechdurchfall gehabt. Also ich war dann einfach, egal in welcher Gesprächssituation, war ich einfach nicht gut. Und dann habe ich mich hinterher geärgert und was mich eben sehr beruhigt hat, ist, dass bei diesem Stresstoleranzfenster am Rand, ob das Strudel sind, Wracks oder wie man damit arbeiten möchte, da wird es auf alle Fälle gefährlich. Da geht es ums Überleben. Und in dem Moment übernimmt selbstständig, manche sagen auch automatisch, aber es ist selbstständig, das Nervensystem. Und in dem Moment zieht es uns raus aus dem, hier ist alles super, ich bin vielleicht leicht gestresst, aber noch geht's mir gut. Oder ich bin leicht müde, aber noch geht's mir gut. Also aus diesem, es geht mir noch gut Bereich, zieht es mich dann raus, das Nervensystem. Und das, genau wie du sagst, so Vergangenheit und so weiter, das habe ich mir erarbeitet, was hatte ich als Kind für Strategien, vielleicht, also bei mir jetzt nicht mit der Sandschaufel, ich immer mal auf den Kopf hauen, ja. Aber bei mir war es dann vielleicht irgendwie mich zurückziehen, ganz lieb sein, vielleicht kann mich die andere Person ja doch noch lieb haben. Ja, was dann in heutigen Zeiten zu, in der Psychologie sagt man, Fawn Response führen kann oder aber zum People-Pleasing, was den Leuten eher so ein Begriff ist. Ich greife also zu alten Strategien und in dem Moment hatte ich eine Antwort darauf, ich bin gar nicht bescheuert, sondern die Kommunikationsexpertin, die ich so hart erarbeitet habe, ist nur innerhalb dieses, sorry, fucking Stresstoleranzfensters. Die ist nur im Fluss. Und insofern, die Aufgabe war nicht, noch besser zu werden. Die Aufgabe war, rechtzeitig zu sehen, oh, warte mal, ich komme zu sehr an den Flussrand. Jetzt gilt's wieder zurückzuschwimmen in die Mitte. Was kann ich tun, um wieder in die Mitte zu kommen? Das war meine riesengroße Aufgabe. Und eben nicht zu gucken, was mache ich, wenn ich draußen bin? Da kann ich nichts machen. Da hat das Nervensystem übernommen und mein logischer Verstand ist erst einmal flöten gegangen.
Wenn du sagst, da hat das Nervensystem übernommen, was macht das Nervensystem dann? Also was für Folgen oder was für Reaktionen, in was für einem Zustand befinden wir uns dann?
Das Nervensystem übernimmt sowieso die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit am Pegeln. Also auch wenn ich in der Flussmitte bin, schwimme ich vielleicht mal ein bisschen, wenn wir mal mit oben und unten arbeiten, schwimme ich ein bisschen nach oben, dann geht's in die Aktivierung. Ja, vielleicht möchte ich mit dir irgendwie Wettkraulen machen oder paddeln oder sowas. Und dann kommt der Sympathikus und aktiviert halt alles und will halt, komm hier, du kriegst mehr Energie, alles großartig. Wittert aber der Sympathikus Gefahr und sagt, nee, warte mal, hier wird's jetzt gefährlich. Dann schaltet, im Prinzip wird dann mein Verstand abgeschaltet und der übernimmt. Und dann fliegen wir aus diesem Stresstoleranzfenster raus, also aus dem Bereich, wo unser logischer Verstand, alles, was wir uns erarbeitet haben an Wissen oder auch an Weisheiten von der Oma und sowas, ist dann eben erst einmal weg, weil da ein Nervensystem in dem Moment überreguliert ist, also überaktiviert. Der Sympathikus ist überaktiviert, das ist zu viel, eine Maschine, die hohl dreht. Und da hilft nichts mehr, mal kurz abwarten, Strom rausziehen, irgendwas, abwarten, beruhigt sich wieder, okay, Neustart, was war da kaputt? Und so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ich kann das so nachvollziehen, weil bei mir passiert dann, und ich glaube, das geht vielen so, das ist so eine Art wie so ein Blutrausch, dass man auf einmal irgendwie den Sichtfokus, der wird viel enger und man weiß irgendwie, ich möchte jetzt reagieren, aber ich habe eigentlich gar nicht mehr die Freiheit zu reagieren, weil ich gar nicht weiß, wie ich reagieren soll, obwohl ich doch so viele Methoden oder Techniken auch in meinem Leben irgendwie gelernt habe und dann bin ich genau in diesem Zustand. Das bedeutet ja auch, ich verliere total die Sicherheit und ich habe keine Kontrolle mehr über das, was ich mache, oder? Ist das sozusagen geht es um Sicherheit und Kontrolle?
Das ist das Spannende, der logische Verstand. Du als Interviewprofi verlierst die Kontrolle und die Sicherheit und ich als Kommunikationstrainerin verliere die Sicherheit und die Kontrolle. Das Nervensystem sagt aber, na, hast ja schon vorher, hast ja nicht gegengelenkt, bist nicht wieder in die Mitte gepaddelt, tja, jetzt habe ich übernommen. Und da geht es um Kontrolle. Es geht darum, die Kontrolle zu bewahren. Wenn das Nervensystem Angst hat, oh, warte mal, hier geht's um Kontrollverlust, dann übernehmen die. Okay, was haben wir? So, machen wir ein bisschen People-Pleasing, klappt nicht. Ne? Fawn Response, dieses sympathische Nervensystem, was es als erstes macht, bevor diese gängigen Sachen kommen, ist erstmal umgucken, kann mir jemand helfen? Ist irgendjemand da? Kann irgendjemand mir irgendwie helfen? Ist keiner da? Ne? Woraus eben dieses Fawn Response, People-Pleasing dann eben kommt, als Entwicklungsstatus, wenn es häufig funktioniert hat. Wenn nicht, dann eben Kampf, Flucht und Verharren.
Ja.
Und dann gehe ich da halt rein und dann bin ich vielleicht im Sprechdurchfall oder in der Sprachlosigkeit und wir kriegen die Leute nicht mehr raus. Und das können so Kleinigkeiten sein wie, keine Ahnung, du fragst mich irgendwas und dann merke ich so, keine Ahnung, du sagst, ach, keine Ahnung, dein Hörbuch, das war ja so und so erfolgreich und dann merke ich in dem, wenn er so erfolgreich war es nicht, du warst viel erfolgreicher als ich und du, boah, du warst im Fernsehen. Vielleicht kommt Scham bei mir rein und ich denke, wow, ich verliere die Kontrolle hier in diesem Gespräch und ich bin vielleicht nicht mehr die Expertin oder nicht mehr diese Glanzfrau. Und wenn ich da nicht rechtzeitig bei mir mit dem Nervensystem gegenreguliere, wenn das erste Anzeichen von Zweifel oder Scham kommt, kann es sein, dass ich rausfliege. Dann werde ich mir einen Spruch bringen, der nicht nett zu dir ist. Ich werde Witze reißen, die weder für dich noch für die Podcast-Zuhörer lustig sind. Kann sein, muss aber nicht sein. Und ich werde vielleicht nonstop reden, ohne dich auch nur einmal zu Wort kommen zu lassen, um eben wieder die Kontrolle zu gewinnen.
Finde ich gut, dass du das mit so einem kleinen Beispiel verdeutlichst, denn es geht hier nicht nur um die ganz großen Lebenskrisen und Beziehungskrisen, wo man irgendwie kurz davor ist, irgendwie die Trennung einzureichen, sondern es geht tatsächlich eben auch um kleine Kommunikationskonflikte oder Situationen. Ich kenne das im Interview zum Beispiel, wenn du jetzt plötzlich sagen würdest, Markus, ich habe die Frage vergessen, was hast du gesagt? Und man selber als fragenstellende Person ist ja immer schon eine Frage weiter und hat sich vorbereitet, die nächste Frage zu stellen. Dann kriegt man Mordsschreck und denkt so, trifft sich gut, ich habe die Frage auch vergessen. Und dann wird's halt schwierig, dann findet man sich auf einmal auf dem eigenen Skript nicht mehr zurecht und sucht irgendwie nach Halt, nach Sicherheit, nach Kontrolle. Überspielt das dann, wie du es gesagt hast, zum Beispiel mit Dauerreden, Dauerbeschallung oder indem man so sich immer wiederholt, ist auch so ein Klassiker davon. Also es geht eben auch um so kleine Geschichten. Nun geht es in deinem Buch ja nicht nur darum, die Selbstregulation zu lernen und einen Blick auf sich selbst zu haben, das ist total wichtig, reden wir gleich auch nochmal drüber. Es geht ja auch darum, dass ich als der Fragenstellende, als dein Gegenüber sensibel dafür werde, wann du eigentlich aus der Flussmitte rausgedriftet wirst und wann es dir vielleicht nicht mehr gut geht. Woran erkenne ich denn das?
Oh, dass du es beim anderen erkennst. Du erkennst es hauptsächlich, wenn die schon draußen sind. Mhm. Also wenn es schon sehr anders wird. Mhm. Anders, als du es einschätzen würdest. Und das kann auch mal immer mal wieder passieren, dass eben jemand, also wenn jemand in diesem Sprechdurchfall ist, ist der nicht mehr innerhalb seines Stresstoleranzfensters. Und bitte jetzt nicht da draußen rumrennen, jeder Podcasthörer, na, Sprechdurchfall ist ein Trauma, oder? Nicht aufgearbeitet, bist nicht in der Flussmitte. Also das sagt es nicht. Es ist nur häufig, wenn du jemanden hast, der normalerweise keinen Sprechdurchfall hat, in dem Moment und das eben anders ist als normalerweise, oder vielleicht am Anfang des Gesprächs, oder sehr viele Emotionen, auf einmal eine Wut kommt oder ein Geltungsdrang oder was auch immer oder sehr viel Sprachlosigkeit, Rückzug, du kommst gar nicht mehr ran, stellst offene Fragen, kriegst trotzdem irgendwie gefühlt ein Ja, Nein. Dann wird's halt richtig schwierig. Und da kann man eben wunderbar etwas machen, was eben in der Interviewtechnik, was du ja beibringst, das ist eben Fragen stellen. Und mein erster Tipp ist, in dem Moment werde faul. Versuch das erstmal nicht zu retten, sondern erstmal werde faul. Also denn ganz häufig versuchen wir das dann schön, ja und ich wollte ja auch und dann reden wir mehr. Aber je mehr ich rede, desto weniger Kontrolle hat mein Gegenüber. Und dann versuchen wir etwas klein zu reden, wenn es jetzt wirklich nicht im Interview ist oder irgendwas anderes, dass wir sagen, ach Gott, so schlimm ist das ja gar nicht. Ach komm, mein Gott, ob du einen Schokoriegel jetzt hast oder nicht oder ob dies jetzt passiert, ja oder nein. Und in dem Moment nehmen wir es wieder nicht ernst und die Person fühlt sich nicht gesehen. Und dadurch schlagen wir ganz viele Fliegen mit einer Klappe, wenn wir anfangen, faul zu sein. Also wirklich faul. Bedeutet, ich lehne mich zurück, ich gucke hin, ich nehme die Zeit, auch im Interview. Die Person redet ja sowieso gerade, ja, oder eben nicht. Und dann eben Fragen stellen, dann eben die Situation ansprechen, dann fragen, was ist da gerade los? Oder ich habe das Gefühl, da habe ich, nehme die Verantwortung auf mich, ich gerade ein blödes Thema vielleicht oder ein ungünstiges Thema angesprochen. So dass es leichter fällt, weil ich die Verantwortung eh schon auf mich genommen hat, da wieder reinzusteigen. Also die Person ernst nehmen und so weiter. Ja, du wolltest was sagen.
Uns hören ja, davon bin ich überzeugt, viele KollegInnen aus dem Bereich Training, Beratung, Coaching zu. Und du hast in einer deiner Podcast-Episoden Ich verlinke das auch gerne, weil das eine spannende Episode ist. Das ist die Episode 208 mit Atmung, ein Trauma triggern. Eine Situation beschrieben, die du vor vielen Jahren einmal erlebt hast mit einem jungen Mann in einem Workshop. Dort hast du eine Atemübung gemacht. Was ist dann passiert? Und wie hast du reagiert? Und wie würdest du heute vielleicht reagieren?
Genau, also ich habe komplett falsch reagiert, das schon mal vorab. Es ist aber wichtig, mir nicht zu sagen, oh, du bist so ein Loser, sondern da auch liebevoll mit mir selber umzugehen. Doch was ist passiert? Wenn wir halt dieses Ding haben von Sicherheit und Kontrolle, Kontrolle gibt ja scheinbar Sicherheit, nicht wirklich, aber scheinbar. Und wenn wir jemanden, der ein aufgewühltes Nervensystem, was ich natürlich
magst du einmal kurz beschreiben, was überhaupt, also was die Szene
genau,
ist sozusagen?
Genau, die Szene war, es war ein Seminar, 12 Personen. Und wir haben ein halbes Jahr lang wollten wir einen Kurs machen. Ein halbes Jahr lang zusammenarbeiten, einmal in der Woche treffen, 12 Personen. Und ich habe gedacht, ich fange mal mit der Atmung an. Und dann habe ich halt vorgehabt, ganz viele andere Dinge eben beizubringen noch, ne, mit Stimme und Präsenz und Körpersprache und wie baue ich einen Vortrag auf. Also wie gesagt, es ging ein halbes Jahr. Und es ging halt los mit der Atmung. Und wenn wir die Atmung beibringen, früher habe ich eben gelernt, ja, gib doch einfach einen Rhythmus vor, das gibt denen Sicherheit. So, und jetzt komme ich eben zurück zu dem Schlenker. Es geht ja ganz viel um Sicherheit und Kontrollverlust bei jemandem, der eben eventuell desreguliert ist. Das wusste ich in dem Szenario nicht, aber einer von 12 Personen, ne, also 11 waren daneben noch, alle begeistert und ich habe den Rhythmus sehr klar vorgegeben. Also ne, einatmen, Luft anhalten, 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 ausatmen und Pause machen. So, und das habe ich ganz klar vorgegeben. Es gibt viele Atemmodelle, die es heutzutage immer noch machen, wie zum Beispiel die Boxatmung. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden anhalten, wieder Pause machen und dann wieder von vorne. Nun nehme ich aber jemandem die Kontrolle weg, wenn ich dem den Rhythmus vorgebe. Mhm. Und er hat noch gefragt, ja, aber das ist nicht meins. Und ich fühlte mich so im Recht. Ich habe gesagt, nee, das ist die richtige Atmung. Ja, also allein schon die richtige Atmung. Da könnte ich heute sagen, oh mein Gott, Isabel, ich war jung, ich wie auch immer. Aber es war nicht richtig, es war nicht gut. Und ich habe das damals nicht geschafft, denn ich bin dadurch in meiner Scham gelandet und dachte, mache ich irgendwas falsch? Habe ich irgendwas getan? Bin ich gut? Ich glaube, ich bin echt gut. Ja? Und habe das nicht geschafft. Und das ist es eben, wenn wir nicht innerhalb unseres Stresstoleranzfensters sind, dann können wir einfach nicht mehr so entspannte Entscheidungen treffen. Also wenn jemand so richtig mittig ist, dann kann der sagen, ach so, du brauchst einen anderen Weg, dann gehen wir einen anderen Weg. Dafür bin ich als Trainerin ja da, würde ich heute sagen. Was damals passiert ist, der ist dann durch meine aufgezwungene Atmung ist der komplett raus. Der ist wie ein Choleriker hin und her gesprungen und war wütend und hat geschrien und so weiter. Und ich fühlte mich ja noch mehr im Recht, weil er ja gerade so ausgerastet ist, dass ich es mitverantwortet habe durch diese Kontrolle, war mir damals nicht bewusst. Alle anderen 11 fanden es auch super, musste er das Problem sein. Und heutzutage würde ich sagen, würde ich nie mehr einen Rhythmus vorgeben und ich würde eben sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Rhythmus vor, Sie gucken oder du, je nachdem, du oder sie, ob das für Sie passt und wenn nicht, dann bin ich dafür da, einen anderen Weg zu finden. Glauben Sie mir gar nichts und so weiter. Ich habe so eine Sätze früher auch gesagt und gleichzeitig war ich doch manchmal eben der Meinung, weil es mir Sicherheit gegeben hat, den richtigen Weg zu haben. Es gibt mir ja auch einer Führungskraft ja viel mehr Sicherheit, dass ich den richtigen Weg habe. Und offiziell hören wir das im Coaching alle, ne, dass wir sagen, ja, wir müssen ja immer offen sein für Ideen. Und wie viele Coaches erlebe ich, die eben sagen, so von wie, ne, ist der einzig richtige Weg, Isabel, wenn du nicht mitmachst, dann willst du einfach nicht. Und ich dann so denke, wow. Und da sind dann eben zwei unsichere Menschen, die miteinander kommunizieren und dann wird's ungut.
Und das ist aber ja, das ist ja sozusagen die jetzt kommen wir zur Meisterklasse des Konfliktes, wenn beide quasi aus der Flussmitte rausgekommen sind. Wie schaffen Menschen das dann, sich irgendwie selbst zu regulieren und einer sollte jetzt oder eine die Verantwortung übernehmen und eben zum Beispiel mit einer oder in einer traumasensiblen Sprache weiterarbeiten oder eine Unterbrechung einleiten oder was auch immer. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Als ich dein Hörbuch gehört habe im Auto, gingen mir natürlich sofort eigene Beispiele aus meinem Leben durch den Kopf. Insbesondere gibt es gerade so einen aktuellen Konflikt mit einem Freund und es ging hoch und runter. Und ich dachte, ja, aber wie soll ich's denn machen? Ich bin doch selber in der unsicheren Situation, selber aus dem Fenster geflogen. Wie geht das?
Geht nicht.
Danke.
Es geht in dem Moment nicht. Es ist so schön, es wird so plastisch gezeigt mit der Wut. Wut ist ja auch ein sehr starkes Gefühl. Und es wird bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen ja gerne gesagt, Wut braucht ungefähr 15 Minuten, um praktisch biologisch aus dem System wieder abgebaut zu werden. Da wird ja ganz viel auch vom Sympathikus, wumm, wir haben Energie, wir müssen kämpfen, dann ist die Wut da. Mhm. Und selbst wenn man merkt, oh, das war gar nicht wichtig, wir kennen das bei Kindern, die kommen aus der Wut erstmal nicht wieder raus, wo man sagt, ist doch jetzt alles gut, aber die kommen nicht raus. Ja, und bei Kindern bleiben wir dann hoffentlich, bitte, bitte, ja, an alle daneben sitzen, brauchen nicht reden, aber daneben sitzen bleiben. Bei Erwachsenen dürfen wir natürlich dann auch den Raum verlassen, wenn jetzt es irgendwie nicht so eng und so nah ist, weil die Leute dann eben immer noch ausrasten. Was ich eben mache, und deswegen finde ich halt die traumasensible Sprache für mich persönlich so wichtig, das war mein erster Schritt überhaupt, um praktisch noch besser zu kommunizieren, dass ich so häufig wie möglich in meiner Mitte bin. Wenn ich also jetzt in einem Seminar merke, Mensch, das triggert mich gerade, dann sehe ich sofort zu, wie ich gegenreguliere. Und zwar hauptsächlich mit der Sprache, dass ich sage, okay, ist auch kein Wunder. Ne? Klar, da hast du wieder ein bisschen weniger Sicherheit gespürt. Also ja, das klingt ein bisschen, als ob ich mit dem Kind rede, tue ich in dem Moment auch, weil das kleine Kind in mir gerade echt Angst hat.
Du redest so mit dir selbst?
Ich rede so mit mir selber, also nur gedanklich, bitte.
Ja.
Ich sage dann zu mir, ich denke dann zu mir, okay, das war kein Wunder, das war jetzt auch, das hat sich gerade angriffig angefühlt und das macht dir Unsicherheit.
Okay.
Sodass es mich beruhigt und dass ich mich gesehen fühle, dass ich mir Sicherheit gebe, dass ich mir diese Kontrolle wiedergebe, indem ich sage, ich lenke dich. Das mache ich mit mir. Wenn ich aber schon draußen bin, dann bin ich erst mal draußen. Dann wäre es gut, wenn wir nicht miteinander reden. Das hat Simone Steiger, eine Trainerin, die hier in Deutschland arbeitet, hauptsächlich mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen. Die hat es in so einem wunderschönen Beispiel erklärt, und zwar, dass wir im Gehirn sehr simpel für Kinder halt einen Hund haben, der heißt Amy, bei Gefahr bellt Amy ordentlich. Ja, und dann haben wir praktisch in unserem Denkgehirn, im Frontallappen, haben wir eine weiße Eule sitzen. Da ist die Logik, das ist die Weisheit. Wenn Amy bellt, fliegt die Eule weg. Und dieses Bild finde ich so schön plastisch, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene.
Toll.
Wenn also meine Eule, wenn mein Hund schon gebellt hat, meine Amy und deine Amy auch, dann sind unsere Eulen weg. Wenn wir dann weiterreden, was ja manche sagen, nee, das wird jetzt ausdiskutiert, nee, jetzt. Was wir in Social Media häufig machen, was wir aber auch in privaten, familiären, Kollegen, wie auch immer, in ganz vielen Gesprächen machen, dann bellen sich nur noch zwei Amys an und das ist völlig sinnentleert, weil nämlich Mein Anteil, dass ich bei mir bleibe, meine Kommunikationsexpertin ist ja nicht mehr da. Die wäre im Flusswasser. Die ist aber nicht mehr da. Darauf habe ich gerade keinen Zugriff. Und deswegen merke ich dann, dass ich dann versuche rauszukommen, Pause, mich beruhigen. Und meine große Aufgabe ist, rechtzeitig gegenzulenken. Rechtzeitig gegenlenken. Wenn ich schon dieses erste Anzeichen, was ich früher nie ernst genommen habe, dieses erste Anzeichen von, oh, das fühlt sich gerade nicht gut an, sofort gegenlenken. Zum Beispiel, wenn du diese Frage bekommst von, oh, jetzt habe ich die Frage vergessen, habe ich mich wirklich auch bei einem Interview gehört. Ich glaube, das hattest du auch bei dem Sportler, bei diesem, der so doll abgenommen hatte, dass du es einmal. Und dann war es schon so weit, so viel weiter und er, habe ich es jetzt beantwortet und du, weiß ich auch nicht. So, und wenn das dann passiert, ist es einfacher, so wie du auch damit umgegangen bist, dass du die Situation ansprichst. Dass du dann sagst, oh Mensch, dann gucke ich jetzt mal in Ruhe. Ich weiß es selber gerade, ich war so im Gespräch vertieft. Denn wenn ich die Situation anspreche, kann ich ja selber dir eine Färbung geben. Ich habe sie nicht vergessen, weil ich doof bin, sondern ich habe sie vergessen, weil ich gerade so fasziniert von diesem Gespräch war. Also spreche die Situation an, dadurch gewinne ich wieder ein bisschen Kontrolle. Und das muss eben nicht in so einen, ne, in so eine Logorö, praktisch in so einen Sprechdurchfall ausarten.
Du hast ein, also dieses Bild mit der Eule und dem Hund liebe ich. Das ist ein wunderbares Bild, ähnlich wie mit dem Fluss. Dir gelingt es einfach, die Inhalte so schön in Bildern zu verpacken, dass man sie wirklich sehr gut nehmen kann. Du bringst einen weiteren ganz spannenden Aspekt rein, den kenne ich aus meiner damaligen Zeit, als ich neurolinguistisches Programmieren gelernt habe. Damals hieß das die positive Absicht. Und das bedeutet sozusagen der gute Grund, der dahinter ist. Also ein Verhalten hat immer einen guten Grund. Und das Gut meint ja gar nicht, dass das irgendwie allgemeingültig gut und richtig ist, sondern es ist für diesen Menschen, der kann in dieser Situation nicht anders. Nimm mich da nochmal mit rein in eine Konfliktsituation. Wie machst du das, den guten Grund deines Gegenübers zu erkennen? Und was verändert das? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Was verändert das?
Ich fange mal mit dem, was verändert das an? Wenn ich davon ausgehe, dass du das jetzt nicht gefragt hast, ja, vielleicht eine Frage, die mich aus dem Stresstoleranzfenster haut, weil du mir Böses willst, weil du mich vorführen möchtest in deinem Podcast, weil, dann kann ich ja viel besser mit der Aufgabe und mit deiner Frage umgehen und mit einer möglichen Antwort oder kann auch eher sagen, du, ich habe keine Ahnung. Viel leichter, wenn ich mich sicher fühle. Fühle ich mich angegriffen und denke, warte mal, der will mir Böses. Das ist ja bei hier wirklich gefährliches Terrain. Dann kann es halt passieren, dass ich aus dem Stresstoleranzfenster rausfliege und dann eben nur noch eine bellende Amy habe. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr gut, aber ich habe ja recht. Ja, hilft aber nicht. Ja, so. Also das ist das, was es bringt. Das ist erstmal die Voraussetzung fürs Gespräch. Ja, was beim NLP, beim neurolinguistischen Programmieren damals ja auch gesagt wurde. Und wie ich das mache, es hilft mir zu überlegen, wo ist der gute Grund. Ich gehe ganz stark davon aus, dass bei jedem Menschen, wenn er morgens aufsteht, auch wenn er in dieser Sekunde jetzt um 11.11 Uhr mich anbrüllt, dass der nicht morgens aufgestanden ist und gesagt hat, ja, die Isabel, die mache ich heute fertig. Ja, die ist, aber fällig ist die. Ja, war so richtig. Ich habe auch schon den passenden Spruch parat. Das glaube ich nicht. Und es fällt schwer. Also ich bin in einem narzisstischen Umfeld aufgewachsen. Und damit meine ich nicht das Modewort. Ich vermeide mittlerweile auch Narzissmus, weil ich das sehr unsäglich finde, wie viele heutzutage Narzissten sind, toxisch sind, von denen man sich distanzieren muss. Da bin ich sehr vorsichtig. Oder eben die typischen weißen alten Männer, sowas. Aber es gibt sehr wohl die narzisstische Not, die das viel besser ausdrückt. Mhm. Habe ich also in meinem Umfeld Menschen, die narzisstische Not ausleben, hilft es überhaupt rein gar nicht, weil diese Person ja auch aus einer Not heraus handelt. Also ist so häufig aus dem Fenster rausgeflogen, dass sie schon sie oder er gar keine Chance mehr hat und denkt, die einzige Überlebensstrategie ist halt, ich beschäme einfach andere, dann ist der Fokus nicht mehr bei mir. Kontrollgewinn zurück, Sicherheit, vermeintlich. Und wenn ich den guten Grund dahinter vermute und das Gespräch wirklich führen will, es ist auch in Ordnung, es nicht führen zu wollen, ist auch in Ordnung, ein Interview abzubrechen, ist auch in Ordnung, ne, ein Gespräch abzubrechen. Aber wenn ich es führen will, ist in meinen Augen die einzige Chance, dass ich vom guten Grund ausgehe, dass ich es ernst nehme, was ich da gerade sehe, dass jemand brüllt oder dass jemand mich angreift. Und im ersten Schritt habe ich mir angewöhnt zu denken, spannend. Glaubt man nicht, natürlich schießt mir das Blut im Kopf, mein Herz schlägt schneller und so weiter. Aber ich finde es aus psychologischer Sicht wirklich spannend, auch wenn einige Anteile in mir dann wirklich Angst kriegen über den Kontrollverlust, denke ich halt, das ist ja wirklich spannend, dann dieses Brüllen und daran meine ich zu erkennen, ob jemand außerhalb des Stresstoleranzfensters ist, dieses Brüllen, dieses sehr emotionale, dieses Weinen, dieses mich beschämen wollen, im Status sich erhöhen und so weiter, das muss ja irgendeinen Grund haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ich der Grund bin. Also es steckt da auch ganz viel hinter. Ich habe vielleicht irgendwas, habe ich angestoßen, okay, aber das bin nicht ich. Und dann kann ich eben gucken, was für einen guten Grund hat das denn? Die Person hat sich wahrscheinlich unsicher gefühlt und es ist eben bei diesem, dieses Beispiel mögen ganz viele nicht, weil sie sagen, jetzt muss ich für jeden Narzissten hier Verständnis haben. Nein. Bitte, brechen Sie den Kontakt ab, wenn Sie nicht mögen, wenn es wirklich Persönlichkeitsstörung Narzissmus ist. Wenn Sie eine narzisstische Not sehen, dann dürfen Sie auch den Kontakt abbrechen. Wenn Sie das Gespräch aber führen möchten, weil Sie nicht mit allen Menschen vielleicht Kontakt abbrechen wollen, dann geht es erstmal darum, den guten Grund zu sehen. Und ich finde, ein guter Grund ist zum Beispiel eben zu sagen, okay, diese Person ist eventuell, ohne dass ich es erfragen kann und herausfinden kann, so häufig beschämt worden, dass die gerade, wenn sie sich unsicher fühlt, keine andere Chance meint zu haben, als mich zu beschämen. Und das kann ich erstmal so nehmen. Und dann höre ich zu, dann bin ich faul, dann stelle ich Fragen und dann versuche ich, auf den guten Grund so ein bisschen zu kommen oder erstmal dieser Person Sicherheit zu geben, indem ich sie ernst nehme. Wie gesagt, wenn ich denn das Gespräch führen will. Ich kann auch eine Pause erarbeiten oder Kontakt abbrechen, was auch immer möglich ist.
Und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Also durch die positive Absicht, durch den guten Grund oder wir können es ja auch neutral sagen, durch die Motivation, die wir erkennen, die hinter diesem Verhalten liegt, schaffen wir ja auch erstmal eine gewisse Distanzierung zu uns. Wir nehmen es nicht persönlich, sondern wir schauen erstmal ein bisschen neutraler darauf und versuchen das Ganze zu erklären. Das ist sicherlich ein ganz guter Anfang. Und dann, finde ich, wird es ganz spannend, Denn jetzt müssen wir uns entscheiden, um was geht es uns denn? Geht es uns wirklich um eine hilfreiche Kommunikation? Mhm. Geht es um, haben wir Interesse? Sind wir wirklich neugierig? Also so richtig ehrlich neugierig? Oder möchten wir eigentlich nur gewinnen?
Ja.
Und wenn wir nur gewinnen, also wenn es nur ums Recht haben geht, dann ist natürlich traumasensible Sprache nicht das, die Methode, um da irgendwie weiterzukommen. Und die werden wir dann auch nicht wählen, weil dann werden wir ja versuchen, irgendwie auszuteilen und noch einen obendrauf zu geben. Aber wenn wir erkennen, dass wir wirklich ein ehrliches Interesse haben, diesen Konflikt aufzulösen, dann können wir diesen Weg gehen. Aber ich muss sagen, und das kenne ich aus meiner eigenen Beziehungsarbeit, egal in welcher Ebene, das ist ganz schön schwierig. Das ist nicht so einfach. Auch so dieses eigene Recht haben wollen, mal nach hinten zu schicken. Denn das schwingt natürlich häufig, also bei mir natürlich häufig mit.
Absolut. Und also erstens finde ich diesen guten Grund auch ganz wichtig bei mir. Wenn ich also zum Beispiel dann, jetzt habe ich bei dieser ganzen Traumaaufarbeitung ordentlich zugenommen und denke, so jetzt werden wir abnehmen, mal wieder gut. Und wenn dann aber so ein Tag ist, wo ich dann wieder mehr esse oder einen Schokoriegel, dass ich nicht sage, oh, bist du doof, sondern okay, wird einen guten Grund haben, denn ne, ich muss es nicht immer so aussprechen, oder wird eine Motivation haben. Ich fühlte mich auch unsicher und dann ist es okay. Und wenn ich das dann ernst nehme, wird es auch viel schneller leiser und ich ergreife halt am nächsten Tag eben nicht eventuell zum Schokoriegel. Mhm. Dass wir auch eben einsehen können bei diesem Recht haben, ist ja auch, dass es sehr wohl zwei und noch viel mehr Positionen geben hat, die alle Recht haben. Also ich hatte gerade eben aktuelles Beispiel von so einem Projekt. Wir haben es gestartet, ich habe von vornherein gesagt, oh Mensch, bei diesem Projekt will ich nicht viel Geld reinstecken, weil ich dafür gar nicht so viel Geld habe. So, war die ganze Zeit klar. So nach einem halben Jahr 1:0, ja, ich stecke 1 Euro rein, kriege 0 rausgefühlt. So, und dann sage ich halt, kann ich nicht. Und die Person geht aber die ganze Zeit mit einer Strategie, die wahrscheinlich auch richtig ist, und sagt, nee, das ist aber richtig, das ist aber der richtige Weg, langfristig wird sich's auszahlen. Ich wiederhole mich, ich habe kein Geld. So, aber langfristig ist das wirklich wichtig. Und dann erklärt mir immer wieder, warum das langfristig wichtig ist. Und was die Person vergisst mir zu sagen ist, oder dass sie sieht, dass ich kein Geld habe. Weißt du, wenn du sagst, du bist so häufig krank und kannst dir nur Aldi-Essen leisten, dann würde ich sagen, es könnte vielleicht auch nicht wegen Aldi, aber es könnte vielleicht auch daran liegen, dass du dich halt günstig ernährst. Geh doch zu dem Bio-Supermarkt, viel gesünder. Dann sagst du aber, kann ich mir nicht leisten. Und dann halte ich dir ständig wieder einen Vortrag darüber, dass es gesund ist. Ich habe ja recht, wäre wahrscheinlich gesund, wäre nachhaltig, langfristig eine gesunde Idee. Ich liege also gar nicht falsch. Und gleichzeitig wirst du dich nicht gesehen fühlen, wenn ich immer wieder sage, hier komm, kauf doch da mal, ist ja kein Wunder, dass du krank bist. Das ist, und beide Situationen können parallel existieren und ich habe sie eben jetzt gerade gehabt. Und dadurch, dass ich eben so einen Fawn-Response immer wieder noch in mir drin habe und lebe, war mein Bedürfnis, aber der muss doch verstehen. Also der muss doch verstehen, was ich jetzt hier gerade mache. Und ich habe die ganze Zeit krampfhaft versucht zu erklären, in mehreren Worten und Metaphern, dass da kein Geld mehr ist. Und das finde ich so faszinierend, dass das so ausgeblendet wird. Und gleichzeitig hat er mit seiner Meinung recht. Langfristig ist das absolut eine großartige Methode. Verstehst du, es ist beides parallel und er kämpft dafür. Er hat nur diesen Schritt nicht auf mich zugemacht.
Und der gute Grund hinter seinem Verhalten, hinter seiner Argumentation ist vielleicht, dass er sich wirklich um dich und um dieses Projekt kümmert, umsorgt und möchte eigentlich das bestmögliche Ergebnis für dich rausbekommen. Also auch absolut, wieder total positive, genau, Absicht. Aber leider an der Realität natürlich dann auch vorbei.
Ne? Er will den Gewinn machen und sagt, genau, damit kriegen wir Gewinn. Haben. Absolut, natürlich. Das ist sein Ziel. Das ist eine richtig gute Person. Der macht das richtig klasse. Und gleichzeitig nicht auf die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Und das ist halt schwierig, wenn, also bei mir dann eben so dieses, ich erkläre es dir nochmal, anstatt eine Grenze zu setzen und Klarheit, weil ich halt dann weich werde, ne, in meiner Überlebensstrategie und er dann dafür kämpft, ja, aber sie muss doch meine Idee verstehen und so haben wir beide darum gekämpft und hatten wir beide recht. So, ne? Also das finde ich sehr, sehr spannend und natürlich gibt es bei ihm einen guten Grund und es gibt auch bei mir einen guten Grund und irgendwann ist halt mit entschieden, wer jetzt eben hier das Sagen hat, ich, weil ich zahle. Insofern kann ich entscheiden, aber selbst ich, das klingt jetzt so abgehoben, aber klar, selbst mir passiert das immer mal wieder und dann sehe ich halt und denke, ah, Isabel, da war das People-Pleasing, wäre ja schöner, wenn er gesagt hätte, so von wegen, du hast so recht, Isabel, klar, habe ich gar nicht gesehen, mein Fehler, hat er nicht gemacht und dann komme ich in Not.
Aber wenn du dann einen Stopp reinhaust, wenn du sozusagen eine Unterbrechung dann machst, wäre das im Sinne einer sensiblen Kommunikation?
Das schon. Also wenn er traumasensibel mit mir geredet hätte, dann hätte er viel mehr Fragen gestellt. Was genau sorgt dich gerade? Was genau brauchst du? Wie viel Budget ist für dieses eine Projekt da? Was ist da? Okay, gut. Was könntest du dir vorstellen? Also all das erstmal abfragen, faul sein. Erstmal gucken, wie fühlst du dich gerade damit? Gefühle abfragen, Körperempfindungen abfragen, Gedanken abfragen.
Aber faul sein ist das ja nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Nur, ja, du hast recht. Dieser Begriff, ist ja der große, ist so schön.
Große
ist
großes Bemühung.
Kino, ja genau. Ist eine große Bemühung, sagen wir es mal so. Du reagierst mehr, als dass du agierst. Mit dem Agieren meine ich, und auch da können wir ambivalent, weil das Fragen ja auch irgendwie schon eine Reaktion ist. Ich möchte nur, dass wir nicht so sehr lenken, dass ich dir sofort meine Idee überstülp. Und das hat er halt versucht. Er wollte das Beste und hat mir eben mich noch mehr versucht, von dieser Idee zu überstülpen. Und erstmal gilt es, stopp, wo steht Isabel gerade? Wie geht's ihr gerade? Was braucht sie? Wie sieht es aus? Fragen stellen. Zurücklehnen, gucken, durchatmen. Finde ich jetzt eine Lösung? Vielleicht nicht. Nächste Woche, morgen, wieder telefonieren, wie auch immer. Das wäre hilfreich gewesen. Also alles Mögliche bei traumasensibler Sprache, um mir die Sicherheit zurückzugeben, ist zum Beispiel auch eine Option anbieten, damit ich wieder ein bisschen Kontrolle habe. Das ist ganz simpel. Wenn er also dann zum Beispiel gesagt hätte, okay, wir haben jetzt Projekt A hier, möchtest du lieber so viel Geld ausgeben oder so viel Geld ausgeben? Und ich schon entscheiden kann, okay, das geht. Ja, und ich mich entscheiden kann für eine Summe, habe ich schon wieder eine Wahl getroffen und habe schon wieder etwas gesagt. Ja, oder sag erstmal gar nichts, okay. Möchtest du erstmal für 5 Monate nichts oder für 6 Monate nichts, so ungefähr? Und dann haben wir wieder eine Option, so 2, 3, 4 Optionen, ab 5 wird's erzeugt schon wieder Unsicherheit. Ja, unübersichtlich wird schon wieder unsicher. Aber so 2, 3 Optionen, die können wir ganz häufig reinbringen. Möchtest du jetzt das Gespräch weiterführen oder wollen wir später? Möchtest du jetzt lieber erstmal über dich reden oder über mich? Möchtest du dies oder möchtest du das? Muss nicht immer entweder oder sein, aber du kannst ganz häufig, kannst du eine Option reingeben. Möchtest du lieber draußen spazieren gehen, während wir reden, oder lieber hier drin sein? Und dadurch hat die Person, die sich eventuell gerade unsicher fühlt, wo du schon merkst, oh, die ist gerade ein bisschen anders, kommt wieder mehr in diese Sicherheit zurück.
Bedeutet gleichzeitig, ich selber muss sehr bei mir sein, ich nehme mich sehr zurück, ich achte sozusagen ganz stark auf die Ressourcen meines Gegenübers und kümmere mich darum, die Person gegenüber wieder in die Flussmitte zu bekommen. Was ich großartig finde, was natürlich herausfordernd ist in manchen Situationen, was vielleicht auch nicht immer geht, auch da können wir natürlich trainieren und so weiter. Du bringst immer so beiläufig ganz wichtige Worte mit rüber und ich muss dann immer darauf picken, weil die süchtig sind. Du hast eben von hilfreich gesprochen. Ich habe das vorhin auch schon mal gesagt. Ich finde, die Fragestellung ist etwas hilfreich
in
diesem Konflikt oder in dieser Kommunikationssituation. Die finde ich so bahnbrechend. Ist es hilfreich, dass ich darauf poche, Recht zu haben? Nee, ist es nicht. Ist es hilfreich, dass ich keine Option anbiete? Nein, ist es nicht. Genau. Ist es hilfreich, dass ich nur 2 Optionen anbiete? Auch nicht so richtig. Ich brauche vielleicht 3. Also dieses hilfreich, kriege ich selber eine Gänsehaut, das verändert ganz viel, ist mein Eindruck. Ist es auch ein Wort, was für dich wichtig ist und wichtig war in deiner Entwicklung?
Absolut. Also tatsächlich in dem Buch, was ich davor geschrieben habe, wie sage ich eigentlich? Da war das so, dass ich das als einen meiner Hauptsätze genommen habe, dass ich gesagt habe, Sie dürfen sich immer fragen, ist das gerade hilfreich?
Toll.
Und jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir auf, ich habe es beim Traumasensibel gar nicht angesprochen. Ich habe das Wort mit drin, aber ich habe diese Frage nicht. Ist das gerade hilfreich? Das, genau wie
Doch,
du sagst,
du.
Ich kriege da
hast
auch,
du.
Ja, okay, weil ich kriege da auch selbst eine Gänsehaut, weil es nämlich dann diesen Frust rausnimmt, dieses, was ist denn gerade hilfreich? Und wenn ich zum Beispiel in diesem Konflikt weiterhin dann eben versuche zu reden und die andere Person weiterredet, ist das von beiden Seiten gerade nicht hilfreich. Eine Pause vielleicht, drüber sprechen, nochmal in Ruhe mit einer dritten, vierten Person in Ruhe und so weiter, das wäre hilfreich. Und dann kommen wir vielleicht auch eher raus aus diesem Recht haben wollen. Denn häufig, wenn wir ganz viele Argumente reinbringen, dann denken wir ja, aber dann versteht der Markus doch endlich, dass das und das jetzt der richtige Weg ist. Ja, aber mit 10 Argumenten mehr verstehst du es nicht. Es ist eben nicht hilfreich. Ich darf erst mal gucken, bist du überhaupt noch in deinem Fluss drin? Ja, oder hast du schon die Eule verloren, hast du noch eine bellende Amy? In dem Moment Gespräch abbrechen. Nicht böse, aber abbrechen. Es ergibt keinen Sinn. Mit einer bellenden Amy brauche ich mich nicht zu unterhalten. Also zumindest nicht inhaltlich. Kann da bleiben, aber nicht unterhalten. Und deswegen hilfreich, finde ich, ist ein sehr hilfreiches. Aber es ist wirklich ein hilfreiches Wort.
Ja, also ich finde tatsächlich, dass das viel auch in der gedanklichen Vorbereitung auf ein Gespräch oder Konflikt, wenn man sich so überlegt, wie möchte ich da rangehen oder sowas, ist das eine ganz tolle Überprüfungsfrage, ob ich mit diesem Argument oder was auch immer ich da vorbringen kann, ob das eine gute Idee ist oder ob es eben keine gute Idee ist. Mhm. Es gibt so einen Glaubenssatz, dem stimmen fast alle zu. Der sagt ja, Veränderung findet außerhalb der Komfortzone statt. Wenn ich das jetzt auf unser Gespräch irgendwie anwende, ist außerhalb der Komfortzone, ist halt außerhalb des Fensters und ist irgendwie am Flussrand oder so. Da findet dann wirklich Veränderung statt. Passt gar nicht zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Ist erstmal ein Widerspruch. Ich kriege es nicht so richtig zusammen. Passt es zusammen oder ist das ein Widerspruch, mit dem wir leben müssen? Oder was ist deine Haltung dazu?
Ich glaube, es passt zusammen, wenn wir nicht den Fluss mit der Komfortzone vergleichen. Beispiel, meine Komfortzone. Du wirst jetzt irgendwie sagen, Isabel, mein Gott, ich finde deinen Hund Pablo so süß, schenk ihn mir. Und auch wenn es teilweise wirklich eine absurde Frage ist, da würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Ja, aber auch wenn es absurde Fragen sind, manchmal tendiere ich dazu, sofort zu sagen, ja, ist doch gar kein Problem. Weil ich das so gewohnt bin. Ja, weil ich so gewohnt bin, ja, aber wenn du glücklich bist, dann hast du mich auch lieber und dann kann das ja vielleicht besser funktionieren, so, ne, dann sind wir noch irgendwie nett miteinander. Insofern, mein erster Impuls ist der ganz häufig und das bedeutet, ich bin null in mir drin, ich spüre mich nicht, ich gehe nicht wirklich auf meine Bedürfnisse, auf mich ein. Und praktisch meine Komfortzone verlassen bedeutet, zu verlassen, dass ich sofort in die Überlebensstrategien reingehe. Mhm. Ich bin in einem Podcast von Anja Nierkerken mal gefragt worden, sagte, oh, einfach gutes Leben Podcast, so von wegen, wann fängt bei dir ein gutes Leben an? Und ich weiß noch, einer meiner ersten Sätze war, ich bin ja froh, dass ich lebe. Damit meine ich nicht, dass ich mich hätte umbringen wollen, sondern ich habe vorher überlebt. Und das habe ich gut, das ist okay. Und es hat ganz viele Vorteile gebracht. Das ist nicht alles schlecht. Doch ich habe hauptsächlich überlebt in solchen Momenten. Ich habe geschauspielert, bin ich gut drin. Ich kann ein echtes Lächeln aufzaubern, auch wenn es vielleicht nicht echt ist. Echte Freunde erkennen es dann. Ich kann so viel und dann eben auch wertschätzend sein. Doch das ist praktisch meine Komfortzone gewesen. Das wäre zwar von dem Stresstoleranzfenster außerhalb meines Flusses, es war aber meine Komfortzone, denn ich bin sofort in die Überlebensstrategien gegangen. Und mittlerweile ist praktisch mehr aus meiner Komfortzone rausgehen, also nicht sofort um mich hauen oder mich anbiedern oder, ist dann praktisch außerhalb meiner Komfortzone etwas tun, was ich sonst nicht gemacht habe. Etwas tun, was für mich ungewohnt ist. Zwar zum Beispiel liebevoll mit mir reden. Da bin ich auch, bin ich auf einem Weg. werde immer besser, ja, aber ich bin da immer noch auf einem Weg. Wie man an diesem letzten Konflikt dann ja auch sehen kann oder auch die man immer mal wieder hat in seinem Leben. Ich werde so viel besser und gleichzeitig ist es noch da. Insofern, wenn wir das nicht vergleichen mit Fenster ist gleich Fenster, sondern was ist ungewohnt, was ist neu. Und ich glaube eben, ja, meine Veränderung, dass ich so vieles jetzt bei mir bewegt habe und auch Kommunikation und meine ganze, wie ich was beibringe, wie ich coache, nochmal neu überdacht habe, liegt eben daran, dass ich mit mir angefangen habe, traumasensibler zu sprechen. Und das ist, ich sag's dir, es ist Lichtjahre außerhalb meiner Komfortzone, denn es ist so viel einfacher, ein Lachen aufzusetzen, einen Witz zu reißen. Ich kann mich hinterher noch entschuldigen, dass er vielleicht auf deine Kosten ging, ja, weil das passiert mir manchmal, wenn ich schnell mache. Aber lieber entschuldigen hinterher, aber in dem Moment, hey, also ich war lustig, oder? Das ist so viel einfacher für mich. Und ich glaube, dann passt es zusammen.
Ich denke, dass es vielen so geht. Und es ist ein guter Punkt, dass wir es nicht verwechseln sollen. Also dass sozusagen außerhalb der Komfortzone bedeutet nicht außerhalb der Flussmitte, sondern das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ein weiteres Wort, was du ganz häufig benutzt, und was auch, glaube ich, in diese traumasensible Sprache geht, ist gleichzeitig. Mhm. Also, dass Dinge sowohl als auch gehen, und zwar gleichzeitig. Und dass das erstmal so okay ist, das hast du ganz häufig in diesem Interview, hast du dieses Wort eben auch genommen, was ich total klasse finde. Und ich habe ein wie ich finde, humorvolles Beispiel gefunden. Bei dir auf deiner Homepage, wo man auch dieses Buch und das Hörbuch, über das wir die ganze Zeit reden, kaufen kann. Und das Hörbuch ist großartig. Ich habe das gehört von dir und ich habe das sehr genossen. Dort stehen zwei Bücher übereinander. Einmal dieses aktuelle Ich rede traumasensibel. Und genau darunter steht ein anderes Buch mit dem Titel Ich kann auch anders. Von freundlich bis unbarmherzig, wie sie ihre Kommunikationsmuster wirksam erweitern. Wo ich dachte, Isabel, wie geil bist du denn? Ist es die Transformation? Das Buch hast du in der Vergangenheit geschrieben, heute denkst du es anders oder ist es auch ein gleichzeitig?
Nee, es ist auch ein gleichzeitig. Das war ein provokanter Titel dabei vom Econ Verlag. Econ ist ja ein großartiger Verlag, der jedes Jahr nur so seine 8 Bücher oder jedes Halbjahr, ne, nur so seine 6 bis 8 Bücher rausbringt. Weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind, aber damals war es so die Zahl. Insofern ist es schon was sehr Besonderes, da gepickt zu werden. Und klar möchte man dann eben wahrgenommen werden, ne? Du weißt, der Buchmarkt ist groß.
Ja.
Und ich kann auch anders. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Idee kam sogar vom Econ Verlag und dann eben auch von freundlich bis unbarmherzig. Was ich da drin habe und worum es wirklich geht, sind Kommunikationstypen. Praktisch diese ganzen Modelle, die wir schon alle mal gehört haben, mit du bist grün, blau, du bist ein Delfin, ein Wal, bla bla bla. Ja, all diese Dinge, Choleriker, Sanguiniker. Und was mich dann häufig gestört hat, ist, dass die Leute einmal so einen Test machen und denken, ja, bin ich halt jetzt, ne? So, auch wenn gepredigt wird, ist nicht so. Es wird sehr schnell in Schubladendenk gegangen. Dann wird schnell in die Bewertung gegangen. Ja, wenn man so hört, so, ah ja, Gott, da hat die wieder angefangen zu weinen. Typisch Wal halt, ne? Wie ein Wal halt so ist, muss sie halt mal mehr Hai sein. Diese Bewertung finde ich nicht schön. Ja, wirklich, das ist echt heftig. Finde ich nicht schön. Und es war halt häufig auch so, dass wir halt so 1, 2 Sachen ausleben. Und ich bin der festen Meinung, ich hab so beim Schauspiel gemerkt, als ich es damals studiert habe, dass es mich sehr begrenzt, wenn ich davon ausgehe, dass ich nur in Anführungsstrichen 2 Farben bin. Und daher, ich glaube, es wechselt ständig. Wenn ich mit dir spreche, bin ich in einer anderen Energie, als wenn ich gleich wieder zu meiner Cousine rausgehe, die mir da vielleicht einen Kaffee kocht oder mit der ich dann, oder wenn ich mit meinem Hund Pablo kuschle. Ganz andere Energie, ja, als wenn ich mich jetzt hier mit dir unterhalte. Ich bin der Meinung, wir haben alle Farben, alle Tiere, ja, was auch immer, in uns drin. Und dann habe ich es eben mit einer Schauspielübung verknüpft, sodass ich Anteile, die sowieso in mir drin sind, aktivieren kann. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass wir unbarmherzig werden, aber ich kann klarer werden, ich kann sachlicher werden, ich kann ein bisschen unemotionaler werden, weil es die Situation irgendwie, weil es gerade hilfreich wäre. Ich kann eben ein bisschen emotionaler werden, wenn das hilfreich wäre. Also was gerade bräuchte ich? Und das eben, wenn ich es vorher klassisch konditioniert habe, dann in mir aktivieren. Insofern provokanter Titel, im Endeffekt geht es um etwas sehr Wertschätzendes und eben weniger den anderen analysieren, ach Gott, ja Markus, ich merke schon wieder, du bist so ein Roter, ne? Sondern, dass ich halt eben gucke, was brauche ich denn gerade, damit dieses Gespräch gut funktioniert oder wo ist eventuell in dieser Sekunde, nicht für immer, Markus gerade drin und was könnte funktionieren. Insofern ist das tatsächlich kein Widerspruch, wenn man so inhaltlich reingeht, aber vom Titel hast du recht, das klingt sehr anders.
Ja, aber das finde ich, ich finde das ja auch sehr, sehr unterhaltsam und auch sehr mutig, solche Dinge zu machen. Zum Schluss möchte ich ja auch nochmal sagen, dass ich dich ja auch sowieso als Frau der Widersprüche kennengelernt habe und auch schätze, weil du widersprichst einfach gerne aus meiner Perspektive und hinterfragst eben auch sehr gerne und das ist so wahnsinnig wichtig. Wir haben uns damals kennengelernt, da hattest du ein Buch geschrieben und hast, glaube ich, 10 Kommunikationsmythen auseinandergenommen. Unter anderem ging es da auch um einen Mythos, dem ich so ein bisschen hinterhergelaufen bin vielleicht. Und das fand ich klasse, dass du sozusagen gesagt hast, nee, auch wenn das irgendwie Hans und Franz als Trainer und Trainerin irgendwie immer behaupten, lass uns mal genauer hinschauen, ob das überhaupt stimmt. Und das findet sich ja im Grunde auch bei der traumasensiblen Sprache wieder. Weil du eben auch dich nicht aufhalten lässt von dem ersten Anschein, sondern du schaust dahinter. Du sagst, mich interessiert jetzt vielleicht gar nicht so sehr, dass derjenige geradeaus tickt und rumschreit. Ich frag mal, was könnte denn der gute Grund dafür sein, dass er oder sie sich so verhält?
Eine Sache finde ich ganz wichtig, weil wir jetzt so häufig darüber gesprochen haben, oh, wie kann ich noch wertschätzender auf die andere Person eingehen? Und ich habe nämlich deine erste Reaktion aus dem Auto noch im Hinterkopf, wie du Auto gefahren bist, mein Hörbuch gehört hast. Und dann, ich hoffe, ich darf das, du hast so grob gesagt, wo gehe ich jetzt mit meinen Gefühlen und Gedanken hin? Und das ist richtig. Deswegen habe ich vorhin schon mit Absicht gesagt, Beziehungen beenden oder mal pausieren, so weiter, ist völlig in Ordnung. Und was zu der traumasensiblen Sprache noch dazu gehört, ist, finde ich, absolut Grenzen setzen. Denn manchmal, wenn Leute eben außerhalb ihres Stresstoleranzfensters sind, die sind ausufernd und das ist zu viel. Und dann denken wir, aber ja Gott, die arme Person, die hat ja so viel erlebt. Ja, und das können wir auch und das können wir traumasensibel machen und dazu gehört auch mal eine Grenze setzen. Das ist genauso wie bei der Kindererziehung. Da können wir auch nicht immer alles sagen, ja toll, ah, super, machst du alles weiter so, ne? Ja, super, Geld klauen ist eine tolle Idee. Ach Gott, gute Grund hast du halt gebraucht, ne? Ja, also das ist, natürlich setzen wir mal Grenzen. Und das ist halt dieser Wandel, der für jeden, jede Mutter, jeden Vater, für jeden Menschen herausfordernd ist. Wie kriege ich diesen Wandel hin zwischen Grenzen setzen und eben, ich fühle mit und ich gucke eben, was hilfreich ist. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir von Leuten oder über Leute sprechen, die gerade vielleicht aus dem Stresstoleranzfenster rausgehen, das kann sehr heftig werden. Ich habe die narzisstische Not ja schon angesprochen. Es ist ganz wichtig, Grenzen zu setzen. Und da lande ich dann praktisch mit meinen Gefühlen. Bei allem Verständnis, auch das darf gleichzeitig nebeneinander her existieren. Bei allem Verständnis, okay, ja, kann gleichzeitig eben auch, dass ich sage, jetzt hier mit mir nicht mehr. Und eben, ja, ein kleines Beispiel dazu. Weil gerade in Familienstrukturen haben wir das halt manchmal, ob es die Mutter ist oder der Vater. Und da wird häufig dann irgendwie gesagt, ja, du kannst doch jetzt nicht böse sein auf deinen Vater, Isabel. Man ist doch dein Vater. Man, das kannst du doch nicht machen, ne? Und dann denken die immer so, dieser Satz erklärt alles. Es ist dein Vater oder es ist deine Mutter. Wo ich so denke, was erklärt er denn? Ja, ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter, sonst wäre ich ja nicht da. Aber was erklärt das jetzt genau? Die hatten Sex. Erklär mir mehr. Also was genau soll ich jetzt für dankbar sein, dass die Sex hatten und dass die gern ein Kind wollten und dass die mich meine Windeln gewechselt haben und mir ein Essen gegeben haben? Also wo ist jetzt genau diese Dankbarkeit? Und dann wird gesagt, ja, aber Gott, die hatten auch eine schwere Kindheit. Und da finde ich es halt ganz wichtig. Ja, und das kann ich sehen. Und das kann ich sehen oder kann ich volles Verständnis für haben mit der kompletten traumasensiblen Sprache. Und ich kann gleichzeitig, um es wieder zu nehmen, oder auf der anderen Seite, weil manche Leute nicht immer ständig und gleichzeitig sagen sollen, auf der anderen Seite kann ich sehen, es verletzt mich und ich darf mich schützen. Das hier so nicht. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, auch wieder Grenzen zu setzen. Denn beides, dass eben die andere Person ein Opfer war und das eventuell gar nicht wollte, davon gehe ich auch aus. Ich will es aber auch nicht und ich kann auch nichts dafür. Beides kann und wahrscheinlich noch viel mehr nebeneinander existieren und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, Grenzen zu setzen. Und gerade Leute, die so unter Trauma und unaufgearbeiteten Traumafolgen leiden, setzen häufig keine Grenzen. Das ist ja auch das, an dem ich immer wieder noch arbeite, weil es mir so schwerfällt, außerhalb meiner Komfortzone ist, weil ich das so häufig nicht gemacht habe, weil das früher nicht mein Weg war. Meine Überlebensstrategie war der Fawn Response.
Und ich kann aus Erfahrung des Hörbuchhörens sagen, dass ganz viele eigene Fragen auftauchen, dass Widersprüche auftauchen, dass man Isabel sofort anrufen möchte und würde sagen, das verstehe ich nicht, das sehe ich anders, das will ich aber nicht oder wie soll ich das machen? Ich glaube, das ist sozusagen der normale Prozess, wenn man etwas Neues dazulernt. Und das ist sozusagen das Geschenk ja schon, dass man sich auf einmal anders reflektiert, dass man neue Impulse bekommt, dass man Dinge vielleicht neu ausprobiert oder auch neue Tools an die Hand bekommt. Also ein ganz großes Geschenk an die eigene Kommunikation und an die Kommunikation im beruflichen, aber eben auch im privaten Kontext. Isabel, ganz herzlichen Dank für das Buch, für das Hörbuch und für dieses wunderbare Interview.
Ich danke dir, Markus.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.